Herzlich willkommen zum Politik-Podcast. Heute sprechen wir über den ethischen Welthandel. Und dazu haben wir den Mann zu Gast, der dieses Handelssystem entwickelt hat, Christian Felber. Er ist österreichischer Autor, Tanzperformer und Hochschulleiter und hat das Buch Ethischer Welthandel, Alternativen zu TTIP, WTO und Co. verfasst. Herzlich willkommen, Christian Felber.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, hallo. Die erste Frage, die ich an Sie hätte, wäre, worin Ihre Kritik am momentanen Welthandel besteht, die Sie dazu veranleitet hat, diese neue Form des Welthandels zu konzipieren.
Also ich finde, dass die Kritik und das, was falsch läuft, ziemlich offensichtlich liegt. Und zwar, dass der Freihandel vor allem den Handel zum Selbstzweck macht und der Protektionismus eben den Schutz der eigenen Wirtschaft. Aber dass Handel an sich eben gar kein Selbstzweck sein sollte, weil eben Handel soll ja ein Ziel erfüllen. Und Protektion erfüllt eben in sich selbst auch keinen wirklichen Zweck, weil was dient schon der alleine Schutz. Außerdem haben wir aktuell von dem Konzept, dass desto mehr Handel, desto besser und dass der Handel innerhalb unseres Freihandelssystems als Selbstzweck dient, eben nur ziemlich wenige Gewinner und die Umwelt sowie viele soziale Strukturen und kleinere Wirtschaften leiden eben auch und deswegen habe ich dann in meinem Buch ein neues Konzept entwickelt und zwar des ethischen Welthandels, der dann vor allem für mehrere Leute Gewinn bringen soll.
Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Freihandel zum allumfassenden Grundrecht für juristische Personen wird. Was meinen Sie da konkret?
Also dadurch, dass der Handel eben zum Selbstzweck geworden ist, gehen die eigentlichen Ziele des Handels eben verloren. Und die Ziele sollten ja eigentlich auch sein, dass eben dabei Profite oder Profite für wen auch immer bei rauskommen. Aber durch dieses Handel als Ziel gehen eben die ethischen Werte verloren, dabei, dass eben dann alles über den Handel gestellt wird. Und der Handel über alles gestellt wird und die Bevölkerung und die Umwelt und die Erde eigentlich darunter untergeordnet wird, da der Handel eben auch über der Sicherheit und der Freiheit des Einzelnen dient, was man ja beispielsweise sehen kann an Handelsverträgen, wo dann gewisse Umweltstandards beseitigt werden oder gewisse Sicherheitseinschränkungen und Verbraucherschutz eben für Handelsabkommen eben beseitigt wird.
Okay, Sie haben jetzt schon öfter das Problem des Handels als Selbstzweck angesprochen. Worin würde denn Ihrer Meinung nach der tatsächliche Zweck des Handels, worin würde der bestehen?
Also der eigentliche Zweck des Handels sollte eigentlich meiner Meinung nach relativ offensichtlich im Gemeinwohl liegen, beziehungsweise in der nachhaltigen Entwicklung, der Umsetzung der Menschenrechte oder kurz gesagt eben ein gutes Leben für alle. Und der Handel soll eben das Leben für alle Menschen und für den Planeten verbessern und nicht verschlechtern, denn das tut er eigentlich aktuell.
Ja, das wäre interessant. Was denken Sie, wäre denn eine Möglichkeit, Firmen dazu zu bringen, sich in diese Richtung zu bewegen, also diese Umsetzung eines besseren Lebens für alle? Was wäre da eine Richtung?
Also man sollte eben vor allem, also das oberste Ziel sollte erst einmal sein, dass die Herstellung einer Gemeinwohlökonomie, das bedeutet, dass man auch unter anderem erst einmal anfängt, eben regionale und soziale Wirtschaftssektoren zu fördern und zu stärken.
Ah ja, Sie haben dazu ein konkretes Verfahren entwickelt. Wie sieht es genau aus? Können Sie das kurz vorstellen?
Also bei dem konkreten Verfahren, was ich in meinem Buch entwickelt habe, geht es vor allem darum, dass unabhängige Prüfer, jetzt in dem Fall zum Beispiel in der EU, von den EU-Verfassungsorganen geschickt, die Erfüllung innerhalb eines Bewertungsverfahrens prüfen sollen, was an bestimmter Kriterien festgelegt ist. Zum Beispiel wird da eben auf verschiedene Punkte eingegangen, ob gewisse soziale und Umweltstandards gewährleistet werden. Und diese Prüfer sollen eben nach diesem Bewertungsverfahren gucken, inwiefern das Ganze gewährleistet ist. Und inwiefern sich eben die Firma an diese Gemeinwohlrichtlinien hält, die aufgestellt wurden. Am Ende wird daraus dann eben eine bestimmte Bilanz und Bewertung gezogen und diese muss dann eben die Firma auch öffentlich machen, sodass eben für jeden zugänglich und offensichtlich ist, inwiefern eine Firma sich eben das Gemeinwohl sich dem verschrieben hat und das Ganze umsetzt. Aktuell gibt es diese Gemeinwohlkonzeption schon und die wurde eben auch von mir aufgestellt und einige Firmen, vor allem in Europa, halten sich auch schon freiwillig daran und machen das öffentlich.
Sie schreiben außerdem in Ihrem Buch, dass politische Abwägungen bzw. dass politische Debatten häufig zu vereinfacht stattfinden. Können Sie das nochmal genauer erklären oder darauf genauer eingehen?
Ja, also heutzutage, wenn eben komplexe politische Themen und damit auch einhergehende wirtschaftliche Themen zu vereinfacht, also insgesamt einfach zu vereinfacht und die Entscheidung wird dann halt einfach den Bürgern überlassen, wie sie damit umgehen und das Ganze behandeln. Aber dabei bleibt eben oft die Sicherheit und eigentlich auch wirklich das Gemeinwohl der Bürger auf der Strecke. Beispielsweise sieht man es daran, dass dem Mensch wurde ja auch jetzt über Jahrzehnte hinweg überlassen, ob der sich eben wirklich für Atomenergie entscheidet und damit eben seine eigene Sicherheit gefährdet oder ob der dann eben doch auf erneuerbare Energien setzt. Und daran sieht man einfach, dass dieses Thema jetzt beispielsweise Atomkraft gegen erneuerbare Energie einfach auf die Bevölkerung übertragen wurden und die das eben für sich selber entscheiden mussten, was sie nehmen und welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Dabei wurde dann aber die Sicherheit und eigentlich andere komplexe Wissensfragen, welche eben von der Politik hätten beantworten werden müssen, einfach eben an die Bürger abgegeben wurden.
Sie stellen in Ihrem Buch 12 Bedingungen dafür auf, wie ein funktionales Freihandelssystem funktionieren könnte oder die Ihrer Meinung nach notwendig wären. Könnten Sie für uns kurz die wichtigsten Punkte vorstellen?
Ja, also erstens wäre besonders wichtig, dass eine globale Produktionsplanung eben entworfen wird. Globale Produktionsplanung heißt soweit beispielsweise ein Land, was Autos produziert, exportiert in ein Land, was keine Autos produziert oder wenige, aber importiert nicht noch zusätzlich Autos, wie das jetzt beispielsweise der Fall ist. Jetzt ist der Fall, die USA exportieren Autos nach Japan und importieren auch Autos aus Japan und das ergibt ja nicht wirklich Sinn, sondern dass eben nach dieser globalen Produktionsplanung ein Produkt wird in ein Land exportiert und dafür wird ein anderes Produkt, was im eigenen Land nicht herstellbar ist, eben importiert. Dadurch würde dann eben alle wirklich profitieren und Handel wäre auch wieder sinnvoll, dass eben wirklich auch ein Produktaustausch stattfindet. Außerdem solle eben jeder das produzieren, was er in seinem Land gut produzieren kann und dabei sollen quasi die geografische Lage und die Lage, eben wie das Land liegt und was es produzieren kann, eben seinen Vorteil dann auch nutzen, damit dann eben sich jedes Land und jeder Staat sich darauf konzentrieren kann, was er eben wirklich gut herstellen kann und dann klappt es ja eben doch am effektivsten und somit auch am besten. Außerdem solle der freie Kapitalverkehr eingeschränkt werden. Das bedeutet, dass jetzt beispielsweise nicht große Konzerne ihre Abermilliarden auf den Bahamas lagern können, sondern dass eben das reine Kapital der Leute bitte bei sich im Land gehalten werden soll, dass es dann eben nicht zu so einem hohen und teils auch fragwürdigen Kapitalverkehr international kommt, der dann auch seine Konsequenzen fürs ein oder andere Land hat. Außerdem soll er eben also nach dem jeweiligen Land wieder der wirtschaftliche Standard ist, globale Löhne berechnet werden und somit auch ein fairer Mindestlohn in jedem Land festgelegt werden, der dann eben auch die sozialen und ökonomischen Strukturen in dem jeweiligen Land schützt. Zudem soll auch noch die Umwelt natürlich geschützt werden, insofern, dass der Umweltverbrauch von den Leuten, die sich am internationalen Handel beteiligen, eingeschränkt wird und in einem Rahmen gehalten wird, so dass eben wir noch lange was von unserer Erde haben. Ein weiterer Punkt wäre, dass jetzt eben Länder, die sich nicht am internationalen Handel beteiligen, also vor allem Entwicklungsländer, wären vom internationalen Handel, dürfen sich da selber rausnehmen und in den Protektionismus quasi schützen und sich abkappen vom Rest, ohne dass jetzt sie auch wirklich Konsequenzen daraus ziehen, um sich eben von der teils mittlerweile hohen und viel weiterentwickelten internationalen Konkurrenz zu schützen und somit auch ihre eigene Wirtschaft dann aufzubauen. Zwei andere wichtige Punkte wären außerdem noch, dass überall dieselben Menschen- und Arbeitsrechte gelten, sowie dieselben sozialen Standards, dass es dann eben nicht zu einem Standortwettbewerb kommt, aufgrund dessen, wo quasi die schlechtesten Rechte für wen gelten und somit ein Ort aufgrund schlechter sozialen und Menschenstandards eben dann ausgewählt wird. Und der letzte wichtige Punkt aus meinen 12 Punkten wäre, dass Antikartellgesetze entwickelt werden, welche vor allem Monopolbildung vermeiden und Marktanteile kontrollieren, sowie Fusionen zwischen einzelnen Konzernen kontrollieren, damit eben nicht zu große Monopole auf einzelnen Bereichen entstehen und so eine viel zu hohe Machtkonzentration entsteht.
Ah ja, okay. Vielen Dank, Herr Felber, für das interessante Gespräch. Auf Wiedersehen.